die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Südamerika. Eine Reise durch drei Länder mit unterschiedlichen Kulturen und vielen spannenden Blicken hinter die Kulissen. Freuen Sie sich auf Patagonien mit atemberaubenden Bergen, mit Gletscherlandschaften, eine Natur, die Abenteurer und Wanderer aus aller Welt anzieht. Wenn wir schon mal in Argentinien sind, dann kosten wir auch ein echtes argentinisches Steak. Dann erreichen wir Bolivien und erkunden La Paz, da ist die Luft schon sehr, sehr dünn da oben. Schließlich erreichen wir Santiago de Chile. Erforschen Sie mit uns hier die Geschichte der spanischen Kolonisation und erleben Sie die bizarre Kaffeekultur in Chile und Straßenkunst aus einem anderen Winkel. Wie gesagt, eine außergewöhnliche Südamerika-Reise. Das macht doch Lust, oder? Wir freuen uns wie immer auf tolle Menschen.
Mi nombre es Rodrigo Alfaón y estás escuchando Radio Reise.
Radio Reise. Feurige Typen heute. Also gleich geht's los. Der Flieger ist startklar für unsere Reise nach Südamerika. Viel Spaß und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf eine Reise nach Südamerika, von Argentinien über Bolivien bis nach Chile. Es ist eine außergewöhnliche Fernreise, bei der wir gedanklich Dominique Moore begleiten werden. Der Reiseblogger ist ja ein leidenschaftlicher Bergsteiger, hat für uns schon den Elbrus im Kaukasus in Russland bezwungen. Er ist auf den Aconcagua in Argentinien gestiegen und bringt uns nun zu einem absoluten Traumziel, nach Patagonien. Wenn Sie mal auf den Globus schauen, meine Damen und Herren, Patagonien, ganz im Süden von Südamerika gelegen, es zieht sich über einen Großteil entlang dieser Südspitze und wird von den Anden durchzogen. Ein Teil Patagoniens gehört zu Argentinien. Das sind die trockenen Steppen, Graslandschaften und Wüsten. Im chilenischen Teil befinden sich Gletscherfjorde und Regenwälder. Unsere Reise beginnt am fast südlichsten Zipfel von Südamerika, nämlich in El Chaltén. Dieser kleine Ort liegt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile. Hier treffen wir Georges und Valeria. Beide sind Ranger im Nationalpark Los Glaciares. Und der Dominique Moore übersetzt uns dieses Gespräch.
Hallo, ich bin Valeria und arbeite seit 3 Jahren im Park. Und ich bin George. Ich arbeite seit 4 Jahren hier im Nationalpark und bin seit 14 Jahren Parkranger.
Bueno, esta zona fue bastante conocida al principio por la comunidad de escaladores.
Die Region ist im Prinzip ziemlich bekannt bei Kletterern in der ganzen Welt. Die waren die Ersten, die versuchten, sich den Bergen hier zu nähern, um Spaß zu haben und um Sport zu treiben. Sie nahmen so manche Schleichwege der existierenden Tiere, markierten diese etwas mehr und stellten dann kleine Berghütten auf. Später und in den letzten Jahren fanden dann der allgemeine Tourismus den Weg hierher. Mehr Leute kamen, um dann einfach hier wandern zu gehen.
Al principio los escaladores venían solos sin sus familias y ellos empezaron a traer a sus familias porque eran.
Am Anfang kamen die Kletterer allein. Dann haben sie angefangen, ihre Familie mitzubringen. In der Vergangenheit brauchte man sehr lange für eine Expedition. Um auf dem Gipfel zu stehen, brauchte man fast 2 Monate Vorbereitung. Sie kamen dann also her in diese abgelegene Gegend und haben dann angefangen, ihre Familien mitzubringen und auch ihre Freunde und haben damit ihre Wartezeit auf gutes Wetter verbracht und leichter und anmutiger gemacht.
Para que la espera del buen clima sea un poco más ameno. Hace 50, 30 años los pronósticos no eran tan precisos como hoy. 50, 30 años los pronósticos no eran tan precisos como hoy. Entonces, nada, pasaban mucho tiempo esperando a que el barómetro le diga que podían salir a caminar.
Vor 30 oder 50 Jahren war die Wettervorhersage gar nicht so präzise wie heute. Sie mussten lange Zeit warten, bis das Barometer ihnen sagte, wann sie wandern konnten, wann sie aufbrechen konnten auf den Berg. Die Familien fingen also an, Mund-zu-Mund-Propaganda zu betreiben und mehr Leute kamen in die Berge, um die Landschaft zu genießen. Erst viel später wurde El Chaltén Teil des großen Los Glaciares Nationalpark. Die Parkverwaltung baute dann Infrastruktur, zum Beispiel das Gebäude hier, wo wir uns jetzt gerade befinden. Es war das erste Gasthaus hier in El Chaltén, beziehungsweise als der Ort noch gar nicht existierte.
De infraestructura, de hecho el edificio donde estamos ahora fue la primera hostería del lugar, todavía no existía ni siquiera el pueblo del Chaltén. El turismo empezó a mutar hacia un turismo no masivo, pero no tan especializado en
Der Tourismus hier ist kein massiver Tourismus. Er ist nicht nur auf Klettern spezialisiert, sondern auch auf Trekking, Hiking und wie wir das alles heute so nennen und was man alles hier so machen kann. Heute haben wir in der Region El Chantén von September bis März ungefähr 120.000 Touristen. Im September, Oktober weniger, im November nimmt es dann immer weiter zu und im März endet dann die Saison und im April sind dann keine Touristen mehr hier.
Menos el turismo, en noviembre ya empieza a subir. Y lo mismo pasa en marzo por ahí medio que ya termina y en abril, mayo ya es menos turismo. Parque Nacional Los Glaciares es el parque nacional más grande de la Argentina, tiene unas 720.000 hectáreas aproximadamente.
Der Nationalpark Los Glaciares ist der größte Nationalpark in Argentinien, hat ungefähr 720.000 Hektar. Und in diesem Gebiet zwischen Chile und Argentinien verläuft auch nicht wirklich die Grenze, sie ist nicht genau definiert. Und auch die Grenze zwischen dem Park und der Provinz ist nicht genau definiert. Der Park ist im Allgemeinen in vier große Zonen aufgeteilt. Eine ist das Nationalreservat Lago Viedma, in dem wir uns gerade befinden. Die anderen sind das Zentralreservat und das südliche Reservat. Und der Rest, die Zone in westlicher Richtung, ist dann eine Pseudosteppe, eine Wüste. Ja, eigentlich nicht wirklich eine Wüste. Ein Platz, dessen Zauber man entdecken kann. Der Park schützt grundsätzlich die Wasserquellen mit dem Ziel der Erhaltung der Kernzone des südlichen patagonischen Eisfeldes, dem Campo de Hielo Sur, einer der wichtigsten Trinkwasserreserven der Welt. In diesen Reservaten sind verschiedene Aktivitäten erlaubt, wie zum Beispiel hier in El Chantén Wandern. In den beiden südlichen Reservaten, Zentrum und Süden, existiert dann auch Viehwirtschaft und es gibt auch kleinere touristische Tendenzen. Früher waren es Rinderfarmen und heute versuchen die Leute, Aktivitäten einzuschlagen, die umweltschonender sind und auch dem Existenzgrund des Parkes mitzuwirken. Er bleibt einfach der Schutz der Wasserquellen. Von hier kommt der größte Teil des Wassers für die Provinz.
Un poco menos invasiva para el ambiente.
Wir haben das Gespräch, Sie haben es ein wenig am Hall gehört, im Büro der Ranger geführt. Vom Fenster aus dieser Station sehen wir schon den Berg Fitzroy, ein Wahrzeichen dieser Landschaft Patagoniens. Und dieses wilde Land, es lockt seit Jahrhunderten Entdecker und Abenteurer. Und auch wir entdecken heute einen klitzekleinen Teil von Patagonien. Und weil wir heute schon mal am anderen Ende der Welt sind, am Ende jeder Etappe eine Weisheit zur Fernreise. André Geid sagte einmal, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Bei uns erleben Sie immer etwas Besonderes. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unter anderem in Patagonien. Dieses so faszinierende Land an der Südspitze von Südamerika hat auch viele Schriftsteller angezogen, die die Patagonien selbst bereist hatten und dort ihre Romanhelden spielen ließen. Das waren Namen wie zum Beispiel Edgar Allan Poe. Sie beschrieben Patagonien als das Land der schwarzen Nebel und Wirbelwinde am anderen Ende dieser bewohnten Welt. Und in Herman Melvilles Roman Moby Dick, da steht Patagonien für das ungeheuerliche und verhängnisvoll Verführerische. Er schrieb von, Zitat, unnennbaren und unentrinnbaren Gefahren, die da lauern. Und dazu auch noch die 1000 Wunder, die Patagonien für Auge und Ohr bereithält, schrieb er alles. Neben der Steppe eben, diesen glasklaren Seen, auch den Gletschern, diese beeindruckende Landschaft von Patagonien, da beeindruckt Patagonien auch durch seine Tierwelt. Das ist zum Beispiel auch der Albatros, der auf Feuerland und auch anderen Inseln lebt, oder auch der Andenkondor, wer kennt ihn nicht, oder auch den Andenschakal, ein Wildhund nämlich. Und über diese Tierwelt sprachen wir im Besucherzentrum des Nationalparks Los Glaciares. An einigen Exponaten erzählt Valeria, die Parkrangerin, über die Tierwelt eben und dass sie sich auch über die Bewerbungen freut, also eine Arbeit an einem der schönsten Orte der Welt, am anderen Ende der Welt. Wenn Sie wollen, bewerben Sie sich bei ihr. Ein Ort übrigens, an dem man auch raften kann, wie wir hören werden. Und dann treffen wir auch noch Omar aus San Francisco.
Los animales que protege el parque pertenecen a diferentes ambientes. En lo que es el bosque, por ejemplo, podemos encontrar puma.
Die Tiere, die durch den Park geschützt werden, leben hier in unterschiedlichen Umgebungen. Im Wald zum Beispiel kann man Puma und patagonische rote Füchse antreffen. Außerdem ist der Humul sehr auffällig. Er ist der patagonische Hirsch und steht unter Artenschutz. Das heißt, er untersteht dem höchsten Schutz in Argentinien. Der Bestandsschutz hier des einheimischen Humul ist uns sehr wichtig, da seine Art den gesamten Artenschutz vorsteht, im speziellen Pflanzen, Bäumen und anderen Tieren.
Todo el ambiente completo. Asociado a él hay un montón de árboles, plantas y otros animales que están relacionados. Otros animales que se pueden encontrar en el bosque son, por ejemplo, los pájaros carpinteros gigantes. son muy llamativos, se los ven muy frecuentemente los caminantes.
Andere Tiere, die man hier im Wald antreffen kann, sind zum Beispiel gigantische Spechte. Sie sind sehr auffällig und Wanderern begegnen ihnen oft. Sie sind schwarz mit einem roten Kopf. Im Wald trifft man ansonsten kleine Vögel an. In der Steppe kann man ein großes Tier antreffen, den Guanaco. Er ist sehr auffällig und lebt wild im ganzen Gebiet der Steppe. Er gehört nicht zu Bauernhöfen oder so. In der Steppe auch zu sehen sind Davinandus, ein großer laufender Vogel, der Straußen ähnelt. Und andere kleine Tiere wie Zwerggürteltiere, kleine Spinnen und andere kleine Insekten sind auch anzutreffen. In den Bergen hingegen findet man noch große weitere Vögel wie Kondore und den Kordillerenartner Aguilla Morda. Sie sind sehr mächtig und man kann sie auch hier in der Nähe der Stadt fliegen sehen.
Quería comentar algo que es interesante, como tenemos tanta demanda de trabajo.
Ich möchte noch was hinzufügen. Wir haben hier im Nationalpark sehr abwechslungsreiche Arbeit und bieten auch Volontariate an. Wir können dann Leute aus aller Welt in alle Bereiche des Nationalparks reinschauen. Eine sehr interessante Sache.
Y nos acompañan en casi todas las diferentes tareas que hacemos.
Okay, first moment, welcome to the rafting base. Okay, that's the base of rafting at Chaltén. Welcome to the national parks. The river that we do today is class 3 river.
Hi, willkommen in der Rafting Base in El Chaltén. Willkommen im Nationalpark Los Glaciares und natürlich willkommen bei uns. Der Fluss ist ein Klasse 3 Fluss. Die ersten 5 Kilometer sind einfach. Hier können wir alles Wichtige ausprobieren, lernen und uns synchronisieren. Natürlich schauen wir auch uns die Sicherheitsprozeduren an und dann kommen die Stromschnellen. Über 9 Kilometer hinweg fahren wir, dann über 10 bis 12 Stromschnellen und dann am Ende wird es wieder ruhig, Klasse 2. Dort können wir uns dann entspannen und kommen dann wieder mit dem Auto zurück in die Stadt am Ende.
Okay, when I arrive there, Juan, take us with the car and we come here again.
So my name is Omar. I'm from San Francisco, California, the United States. I'm here with 4 of my friends from university, and we're going to Lago de Toro.
Hi, ich bin Omar und komme aus San Francisco, California. Ich bin mit 4 Freunden hier aus der Uni und wir brauchten mal wieder Zeit für uns. Wir haben gerade angefangen mit Arbeiten und wollten uns mal wieder treffen. Und heute gehen wir zum Lago Toro und wollen uns natürlich auch hier die anderen Sehenswürdigkeiten ansehen. Wir sind gestern angekommen, davor waren wir in El Calafate und haben dort die Gletschertour gemacht. Gestern waren wir dann hier in El Chaltén 20 Kilometer wandern. Wo? Den Namen habe ich schon wieder vergessen.
20 Kilometer Track, I'm forgetting what was the trail.
Ja, bei so vielen Wandertouren kann man schon mal den Namen vergessen oder eben es als Cliffhanger sehen. Urwüchsige Landschaften in diesen Nationalparks, die machen Patagonien so spannend für Wanderer. Mit den Ausblicken auf diese mächtigen Gletscher, wie zum Beispiel auch den imposanten Pirito Moreno oder eben auch die Tierwelt, die berühmten Magellan-Pinguine, die man hier aus nächster Nähe sehen kann. Wie sagte mal jemand, Patagonien ist das Land, wo das Nirgendwo auch ein Ort ist. Und da gilt auch diese Weisheit, die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das süßeste und weiteste Laster, welches diese Erde kennt. Hier ist Rías, eine Reise im argentinischen Süden oder im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise im amerikanischen Sektor. Alexander Tauscher mit der Radioreise nämlich in Südamerika. Grüße Sie. Wir sind nah an der Magellanstraße, auf der die Schiffe immer wieder Südamerika umrunden. Und gewissermaßen sind wir auch auf der Suche nach Feuerland, jene subantarktische Inselregion in Patagonien. Hier gibt es 2 bekannte Nationalparks. In Chile ist es der Park Torres del Paine und auf der argentinischen Seite befindet sich der Nationalpark, den wir schon besucht hatten, Los Glaciares, bekannt eben für seine gewaltigen Gletscher, die quasi ins Meer hineinstürzen. Inzwischen ist der Park wegen dieser spektakulären Natur auch ein Weltnaturerbe. Hier können Sie tagelang wandern und werden sicher schnell hungrig werden. Also ideal, um das argentinische Steak zu probieren. Darüber sprachen wir mit Rodriguez. Er ist in 2. Generation der Chef eines Restaurants, eines Traditionsrestaurants in El Chaltén. Recht rustikal gemacht. Die Bänke, sie knarren lauter als der Magen bei uns. Wir sprachen mit ihm über sein Haus am anderen Ende der Welt, über sein Leben in dieser Welt, die ja im Winterhalbjahr der Südhalbkugel hier ganz im Süden eine recht verlassene Welt ist.
como vaca. We started 11 years ago on meat. We have before Italian restaurant. We know about pastas.
Como vaca. Ja. Wir haben vor 11 Jahren mit Fleischgerichten hier angefangen. Zuvor hatte ich ein italienisches Restaurant. Ich kenne mich daher mit Pasta aus. Als Koch hatte ich schon vor 18 Jahren damit angefangen. Aber jetzt haben wir hier Personal. Es ist einfach zu viel auf einmal, kochen und so.
It's too much, the cooking and the... Yes, as I am my father, we have the business together, but...
Zusammen mit meinem Vater haben wir hier das Restaurant aufgemacht. Dann habe ich es an ihn übergeben, als ich für 3 Jahre nach Ecuador gegangen bin. Jetzt bin ich wieder da und arbeite für ihn. Meine Familie hat hier im Ort auch viele andere Restaurants. Meine beiden Brüder haben eine Bar und meine Schwester hat mehrere Restaurants hier.
Like 4 or 5 restaurants in the town. Como vaca, have 2 meanings. It's like cow or...
Como vaca hat 2 Bedeutungen. Es heißt so viel wie eine Kuh oder Kuh essen. Das gleiche Wort mit 2 Bedeutungen. Como bedeutet wie eine Kuh oder halt Kuh essen.
Como vaca, como vaca. It's eating a cow. My 2 favorite meat is beef de chorizo, a steak, because it's more...
Meine beiden Lieblingsfleischgerichte, ja, das sind Beef de Chorizo, also Steak. Ich mag es einfach, weil es Fett hat und so mit einem guten Geschmack. Und das zweite Gericht ist Lomo, zart. Du kannst es fast mit einem Löffel schneiden. Wenn du einmal Lomo gegessen hast, kommst du davon nicht mehr weg. Es ist einfach eins der besten Gerichte. Diese Qualität von Fleisch zu finden, ist sehr hart. Ich habe es in Buenos Aires und an anderen Orten probiert, aber ich hatte nie die gleiche Qualität wie hier.
Not the same quality. Parrilla is a barbecue. No, it's a mix of meats.
Parrilla, das ist Barbecue. Eine Mischung aus Fleisch und Würsten wie Blutwurst, Chorizo, Beef with Chorizo, Steak, Lomo, Ribs. Ein schöner Mix einfach aus unserem Sortiment.
Asado ist Ribs, Cow Ribs. Das ist ein Mix. Ein Mix mit all the meats we have.
Buenas noches, mi amor. Bona nuit, que Dios te garde.
This Argentinian meat came from La Pampa, you know. It's Buenos Aires here, and this is La Pampa.
Unser Fleisch kommt aus La Pampa. La Pampa ist eine Region südwestlich von Buenos Aires. Es ist eine große Farm eigentlich, einfach nur flach, flach, flach. Sehr grün und überall Farm und natürlich viel Fleisch. Dem besten Fleisch aus Argentinien.
Very green, farms. A lot of meat. The best meat in Argentina came from there. It's very quiet. This is like, I don't know, Swiss, because...
Hier in El Chantin ist es sehr ruhig. Es ist fast wie die Schweiz. Die Leute sind sehr ordentlich und passen auf, dass nichts auf den Boden geworfen wird. Diebstahl gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Es ist was anderes als in den anderen Regionen von Argentinien. Hier sind natürlich viele Touristen und überall hört man eine Mischung von vielen Sprachen.
Western trips. I think November, December, January, it's very good. It's more warm. And then March.
Ich denke, im November, Dezember und Januar ist das Wetter hier sehr gut und ist schön warm. Natürlich hat jede Jahreszeit ihre Vor- und Nachteile. Im März werden die Bäume langsam wunderschön gelb und rot. Im Januar sind die Tage länger und man kann einfach besser wandern gehen. Und im Winter kommen die Leute zum Skifahren hierher. Und wenn man dann im Winter zum Supermarkt muss, naja, dann nimmt man halt das Auto.
The car was terrible. All is beautiful here.
Alles ist wirklich schön hier. Der Liebling aller ist die Laguna de los Tres. Es gibt aber natürlich auch noch andere Orte, wie einen Wasserfall. Und man kann dort ganz an die Spitze gehen. Dort gibt es dann einen Strand zum Chillen.
Den Wasserfall müssen wir uns definitiv merken. Marie von Ebner-Eschenbach hat diese Erfahrung gemacht. Am Ziel deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen. Dein Wandern zum Ziel. Deswegen sind wir noch längst nicht am Ziel unserer Wünsche auf dieser Südamerika-Reise. In Farbe und Stereo und heute für alle Weltenbummler. Die Sendung, die das Reisefieber immer wieder neu entfacht. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Südamerika, also Buenos Dias. Mit einigen Tränen in den Augen verlassen wir dieses wunderschöne Patagonien und fliegen nun weiter in diese vermeintliche Hauptstadt Boliviens, La Paz. Nur Regierungssitz, aber eben die Metropole Boliviens. Das Zentrum besteht ja aus diesen üblichen Hochhäusern, aus Leuchtreklamen, großen Brücken über breite Straßen und ein sehr, sehr geschäftiges Treiben, wie Sie es schon im Hintergrund hören. Sehenswert ist zum Beispiel die Kirche San Francisco. Sie wurde Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut und Sie sollten unbedingt die große Markthalle besuchen, hier auch mit diesem großen offenen Markt. Wir kommen auch gleich zum sogenannten Hexenmarkt. Hier wird auch mit rituellen Waren gehandelt. Und obwohl die Stadt hier an einem Talkessel liegt, liegt sie sehr hoch, auf gut 3.500 Meter Höhe im oberen Teil. Im unteren Teil ist sie etwas tiefer, hier auch recht wärmer das Wetter. Deswegen wohnen hier auch die reicheren Menschen von Bolivien. Für uns jedenfalls ist die Luft recht dünn hier oben schon. Das merken Sie auch gleich bei unserem Stadtrundgang. Geführt von den Fashionburschen Daniel und Roberto, die selbst natürlich absolut trainiert sind in dieser Höhe. Sie nehmen uns mal mit auf einen Streifzug durch dieses quirlige und laute La Paz. Eine Stadt, in der uns auch immer wieder die Musik, wie Sie schon hören werden, hier im Hintergrund begegnet. Also ein Streifzug durch La Paz.
Welcome to La Paz and welcome to this amazing tour. This is the Red Cap Walking Tour and my name is Daniel and he is...
My name is Roberto.
Willkommen in La Paz und willkommen zu dieser großartigen Tour. Das ist die Red Cap Walking Tour und mein Name ist Daniel und das ist Roberto. Wir werden heute eure Guides sein. Mit dieser wunderbaren Tour werden wir euch die wichtigsten Orte in der Stadt zeigen und zum Beispiel hier diesen Sucre Pad und wir werden über das pinke Gebäude dort sprechen. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir auf ungefähr 3600 Metern über dem Meeresspiegel. So, falls ihr die Höhe nicht spürt, seid ihr keine Menschen. Denn auch wir Einheimischen fühlen manchmal die Höhe. Also, falls ihr der Meinung seid, dass wir zu schnell laufen oder ihr eine kleine Pause braucht, lasst es uns wissen, damit wir etwas langsamer gehen und vielleicht auch eine extra Pause einlegen können.
Because even locals, we do feel the alt.
We start here in Sucre Square. Yeah, the real name for this square is Sucre Square. But many people here with the locals, we don't know the real name.
Also Leute, wir werden hier am Sucreplatz starten. Ja, der eigentliche Name ist Sucreplatz, aber viele Leute hier, die Einheimischen, kennen nicht den wirklichen Namen. Stattdessen ist der Platz eher bekannt als San Pedro Square. Denn wir haben hier das Viertel San Pedro. Dort drüben haben wir die Kirche San Pedro und auch eines der wichtigsten Gebäude und auch der Grund, warum wir hier die Tour starten, ist das pinke Gebäude hinter uns. Ja, es ist ein Gefängnis. In Pink. Nicht gerade einschüchternd, aber es ist ein Gefängnis. Das Gefängnis ist in 8 Sektoren aufgeteilt und in diesen Sektoren können die Häftlinge ein Grundstück mieten oder kaufen. Da kommt es auch, dass viele Häftlinge in kleine Geschäfte investieren und man so mit Friseure, Schuhmacher, Handwerker, Lebensmittelmärkte und Restaurants dort finden kann.
So you can find like hairdressers, shoemakers, handicraft stores, grocery stores, restaurants. The prison at the beginning was used as a monastery. Then it was used as a military fort, then was...
Das Gefängnis war zu Beginn als ein Kloster genutzt, dann später als militärische Festung und als Ort für Hinrichtungen und Erhängungen und dann später für 400 Häftlinge umgebaut worden. Aber heutzutage leben dort über 2500 Häftlinge inklusive deren Frauen und Kinder. Und die Kinder dürfen das Gefängnis verlassen und sie gehen natürlich auch zur Schule. Glaubt es oder nicht, die Schule ist auch gleich hier am Platz, das gelbe Gebäude.
And they believe it or not, the school is also just in this square, the yellow building over there.
Rodriguez Market, as I told you, is an open-air market.
Probably you have noticed that La Paz is a quite chaotic city and it's because...
Lasst uns nun zu unserem nächsten Stopp gehen, dem Rodriguez Markt, der Markt unter dem freien Himmel. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, dass La Paz eine ziemlich chaotische Stadt aufgrund des Verkehrs ist. Wir haben Ampeln, aber weder die Fußgänger noch die Fahrzeuge respektieren sie. Also, wann immer ihr eine Chance seht, die Straße zu überqueren, rennt einfach um euer Leben, okay? So Leute, wie gefiel euch der Markt? Märkte wie dieser sind der Hauptgrund, warum wir nicht so viele Supermärkte haben. Wir haben gerade mal 20 Supermärkte in der Stadt und die meisten davon sind im südlichen Bereich von La Paz. Wir, die Einheimischen, lieben es wirklich hier auf den Open-Air-Market zu kommen, auf solche Märkte also. Nicht nur, damit wir frische, schönere und bezahlbare Ware bekommen und die Auswahl hier ist einfach größer, sondern auch wir kommen wegen der sozialen Aspekte.
Nicer and cheap. We like to come here for the social aspects. What happened here coming every weekend, you can develop a casera.
Wenn man jede Woche hierher kommt, kann man eine Casera entwickeln. Eine Casera ist eine Lieblingsverkäuferin oder ein Lieblingsverkäufer, von der du immer deine Einkäufe tätigst. Du wirst wahrscheinlich eine super Beziehung zu ihr haben und manchmal wird sie sogar deine persönliche Psychologin oder dein Psychologe.
And sometimes your Casera can be also like your personal psychologist. So guys, also we tell you to have a look for this black and white stones.
Ich bitte euch auch mal einen kurzen Blick auf diese schwarzen und weißen Steine zu werfen. Es sind nicht wirklich Steine, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Es sind Kartoffeln, dehydrierte Kartoffeln. Hier in La Paz haben wir eine riesige Auswahl an Kartoffeln. Wir haben über 400 Kartoffelarten. Hier in La Paz und mit Chile und Peru zusammen haben wir über 3000. Wir lieben Kartoffeln hier in La Paz. Und falls ihr auch verliebt seid, könnt ihr sagen, Estas Camote. Übersetzt heißt das so viel wie, du bist eine süße Kartoffel.
Also, if you are in love, we can say Estas Camote. That in English is like, you are a sweet potato.
Salad, potato, salad.
Du bist eine süße Kartoffel, sagen Sie das mal Ihrem Partner. Und wenn Sie gleich die Ohrfeige bekommen, dann ist es Zeit, gemeinsam nach Bolivien zu reisen. Denn wie sagte Goethe einmal, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind weit geflogen nach Bolivien in Südamerika und laufen weiter durch La Paz, diese riesige Stadt auf einer Höhe, auf der bei uns die höchsten Alpengipfel liegen, also so zwischen 3.000 und 4.000 Meter. Dazu liegt La Paz auch noch in einem sehr engen Tal, also die meisten Straßen führen deswegen steil die Hänge hoch. Und gerade am Anfang ist es für die meisten Touristen sehr, sehr anstrengend, zu Fuß unterwegs zu sein. Von den Einheimischen bekommen die Urlauber deswegen gern eine gewisse Medizin gegen die Höhe, und zwar Coca-Blätter. Die werden zu einem Tee gekocht, der etwas herb schmeckt, und dazu muss man auch noch die Blätter kauen. Nicht ganz so angenehm. Das brauchen freilich unsere beiden Guides, Daniel und Roberto, nicht. Die leben hier, sind unsere Guides, führen uns durch die Straßen von La Paz, durch dieses Verkehrschaos in La Paz, bis auf den Hexenmarkt. Hier ist es ein wenig ruhiger, ist ja auch eine Seitenstraße, und trotzdem hört man immer wieder auch gewisse, ja, Schläge oder auch Knalle. Daniel klärt uns auf und beruhigt uns, bevor wir dann die Stadttour fortsetzen.
Those fireworks are there because of demonstrations. You know, the name of the city is Our Lady of Peace, but we hardly have peace here because we have demonstrations at least 3 times per week.
Die Böller hier hört man wegen der Demonstration. Der Name der Stadt ist Unsere liebe Frau des Friedens. Aber es gibt kaum Frieden hier, denn mindestens 3-mal die Woche irgendwelche Demonstrationen finden hier statt. Und sie lieben es laut zu sein, darum nutzen sie Böller und Feuerwerk. Aber keine Sorge, es sind keine Schüsse.
Fireworks of yet. Don't worry, they are not the gunshots, you know? Don't worry.
Okay guys, so welcome to the Witches Market. Or Mercado de las Brujas in Spanish.
Willkommen auf dem Hexenmarkt oder auch El Mercado de las Brujas auf Spanisch. Wir Einheimische kommen hierher auf den Markt und kaufen diese vielen bunten Gegenstände, um Pachamama, Mutter Erde, zu verehren und um Erlaubnis für verschiedene Dinge im Leben zu fragen. Wenn man hierher kommt, bereitet man eine ganze Menge vor. Aber man ist nicht für die Zeremonie verantwortlich. Die Person, die diese Zeremonie durchführt, muss ein Yatiri sein. Ein Yatiri ist ein Wissender, der Schamane in der Aymara-Kultur. Um als Yatiri zu gelten, muss man einmal vom Blitz getroffen worden sein. Und erst wenn man so aus dem Leben tritt und dann wieder erwacht, ist man ein guter Yatiri. Eine größere Ehre ist dann der Amauta. Er ist einer der Höheren und er ist höher als der Yatiri. Um als Amauta zu gelten, muss man 2-mal vom Blitz getroffen werden.
And to be considered an Amauta, you have to be struck by lightning 2 times. So all this colorful stuff has to be blessed by them. And the little things
Die ganzen bunten Gegenstände hier müssen durch sie gesegnet werden. Die kleinen Opfergaben werden dann für zum Beispiel ein Haus, ein Auto oder eine Herde erbracht. Man nimmt all die gesegneten Gegenstände und bietet sie da. Obendrauf kommt dann ein Lama-Fetus oder Lama-Babys.
Guys, don't get me wrong. Don't imagine that with the locals we are there in the altiplano like killing baby llamas.
Aber versteht mich nicht falsch. Stellt euch bitte jetzt nicht vor, dass wir einheimisch jetzt übers Altiplano rennen und Babylamas als Sport töten. Es ist nicht so. Sie müssen durch natürliche Gründe sterben. Und so wird es als gute Opfergabe gesehen und auch nur vom Pachamama akzeptiert.
They have to die by natural causes. Only in that way is considered a good sacrifice to Pachamama.
Then also the tourists, they always ask to the guides where we locals buy our llama jumpers.
Die Touristen fragen immer: Hey Guides, kauft ihr Einheimische eure Lama-Pullover? Wahrscheinlich, um einfach bessere Preise zu bekommen. Ja, verstehe ich und versteht mich nicht falsch, aber wir Einheimische kaufen keine Lama-Pullover. Tatsächlich seid ihr die Einzigen, die das machen. Zu eurer Verteidigung, sie sehen an euch einfach viel besser aus. Und so erkennen wir, dass ihr Touristen seid. Und wie ihr sehen könnt, ist der Ort voll von Lama-Zeugs hier. Also, falls ihr noch Souvenirs braucht, das ist der richtige Ort.
If you need to do some souvenir shopping, so this is the place.
Welcome to Murillo Square. So the name, what is
Willkommen auf dem Platz Murillo. Der Name dieses Platzes ist Plaza Murillo, benannt nach dem Unabhängigkeitskämpfer Pedro Domingo Murillo, der 1809 hier kämpfte.
In the 1890, the Pedro Domingo Murillo, the guy just in the place.
You know, this place is very important for us because this place is better known as the Kilometer Zero because all the measurements in the country were taken.
Ihr solltet wissen, dass dieser Platz sehr wichtig für uns ist. Der Platz ist auch bekannt als Kilometer Null. Alle Messungen im Land werden von hier aus referenziert. Hier steht auch sehr wichtige Gebäude. Zum Beispiel die Kathedrale dort drüben, unsere städtische Kathedrale. Die Geschichte der Errichtung ist ziemlich lustig, denn wir benötigten 153 Jahre, um sie aufzubauen. Aber dann, am Ende, haben wir sie unter Zeitnot vollendet. Wie uns gesagt wurde, Papst Johannes Paul II. Soll uns besuchen. Es ist naheliegend, dass wir unsere Kathedrale für ihn fertig haben wollten. Und das heißt, was wir in 153 Jahren nicht vollenden konnten, vollendeten wir dann in
3 Monaten. Next to the cathedral, we have the government palace, aka the burned palace, because it was almost burned.
Neben der Kathedrale steht der Regierungssitz, auch genannt der abgebrannte Palast, nachdem er während heftigen und brutalen Demonstrationen fast bis auf die Grundmauern abgebrannt wurde. Vor den Demonstrationen lebten und arbeiteten die Präsidenten hier an diesem Ort. Nicht verwunderlich, dass sie nach den Demonstrationen realisiert haben, dass es nicht wirklich ein sicherer Ort für den Präsidenten ist, zu wohnen, und haben deshalb ein präsidiales Anwesen weit weg von hier gebaut, in einem Gebiet namens San Jorge. Und dort drüben ist das Parlament, wo die Politiker arbeiten. Und weil wir diese beiden schönen Gebäude hier haben, glauben viele Leute, dass La Paz die Hauptstadt des Landes ist. Aber es ist sie nicht. Sucre, ja, das ist die Hauptstadt des Landes. Wisst ihr, was passiert ist? Als die Bergbauindustrie in Sucre zusammengebrochen ist, entschieden viele wichtige Regierungsämter nach La Paz zu ziehen. Da La Paz sehr schnell wuchs und die Wirtschaft hier auch immer stärker wurde. Und das ist dann auch der Grund, warum die beiden Regierungsgebäude hier am Platz stehen und wir nicht wirklich die Hauptstadt sind. Sucre wird immer unsere Hauptstadt bleiben.
Sucre ist und wird unsere Kapital always.
Hymne Boliviens hört man bei uns selten, also höchstens mal bei einer Fußball-WM. Und damit verlassen wir langsam dieses laute La Paz, haben ein wenig Zeit für eine kleine ruhige Pause, bevor wir auch wieder in eine laute Stadt kommen und genießen die Natur in den Anden gleich. Da, wo sich auch Kurt Tucholsky wohlgefühlt hätte. Er sagte einmal: Trudele durch die Welt, sie ist so schön, gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben. Hier ist die Urlaubsshow im Radio, der Reiseplauscher vom Dienst, Alexander Tauscher, mit der Radioreise unterwegs in Bolivien. Grüße Sie. Nur ein kleines Stück dieses großen Landes erkunden wir heute, das im Westen ja an Peru und Chile grenzt, im Süden an Argentinien und im Osten und Norden an Brasilien. Bolivien gilt als das ärmste Land Südamerikas, aber Dominik hat uns versichert, er hat sich immer sehr, sehr sicher gefühlt hier in Bolivien. Das Land wird ja im Westen von 2 großen Ketten der Anden durchzogen, mit Bergen weit über 6000 Meter Höhe. Zwischen diesen beiden Ketten liegt das zentrale Hochland, immerhin auch noch 3 bis 4000 Meter hoch. Und das heißt, wenn Sie hier unterwegs sind, dann bitte immer mit Sonnenhut und Sonnencreme unterwegs sein, weil ja die Sonneneinstrahlung in der Höhe so extrem ist. Sie alle kennen sicher ein Bild von Bolivien, und zwar den Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt. Dieses Bild kennen Sie sicher. Und Sie kennen ganz sicher einen Namen, und zwar einen Namen eines Sees, den Titicacasee, oft besungen in den Schlagern früher. Ein enger Zungenbrecher, Titicacasee, der höchstgelegene, kommerziell schiffbare See dieser Erde. Genau durch diesen See verläuft übrigens die Grenze zum Nachbarland Peru. In dieser Landschaft Südamerikas, da fühlt sich Franz Gasselsberger sehr, sehr wohl. Er ist Generaldirektor der Oberbank aus Linz. Kein gewöhnlicher Banker, würde ich mal sagen. Einer nämlich, der extrem sportlich ist. Und Franz wird es mir wohl verzeihen, wenn ich sage, Respekt, in diesem Alter noch so fit zu sein. Er ist schlank und rank und nimmt sich trotz seiner vielen, vielen Termine bei der Oberbank immer wieder viel Zeit auch für Sport. Fit muss er sein, nicht nur für das Geschäft, nein, auch um die extremen Bergtouren zu meistern, die ihn immer wieder auch nach Südamerika führen. Also lassen wir mal den Kondor an uns vorbeifliegen. Sie sind nicht nur Generaldirektor, auch ein leidenschaftlicher Sportler, Wanderer.
Ich bin eigentlich ein begeisterter Läufer in der Winter- und Frühjahrssaison. Also ich bereite mich gerade vor für den Linz-Marathon, den wir auch unterstützen und wo ich mit dabei bin. Aber im Sommer geht es natürlich ab in die Berge, in Salzkammergut, in die Alpen. Ich war schon zweimal am Matterhorn mit meiner Frau, aber auch natürlich Südamerika oder Indien. Da gibt es immer auch Hochgebirgstouren und ja, auf das freue ich mich.
Sie sagen es gerade so einfach so, Südamerika, wo waren Sie da unter anderem? Was haben Sie bestiegen?
Ja, ich war am Chimborazo, ich war am Cotopaxi in Ecuador, also das waren so, Chimborazo war mein höchster, fast 6400. Dann in Bolivien, Huayna Potosí, in Peru, am Chachani, das sind also 6000. Ich habe also insgesamt 6000 bisher gemacht. Also 4 in Südamerika und 2 in Indien. Und das ist an und für sich nur die Höhe, die man bewältigen muss. Herausfordernder sind natürlich schon die Berge in den Westalpen, wie zum Beispiel das Matterhorn.
Südamerika, Aconcagua waren Sie schon gewesen?
Nein, Aconcagua war ich noch nicht. Das ist einer meiner noch Lebensberge. Das ist ein fast 7000er unten in der Südspitze in Chile, Argentinien an der Grenze. Allerdings, ja, das könnte sein, dass ich mir das noch gönnen könnte.
Sich schon vorbereiten. Bei 6000 ist die Luft schon extrem dünn. Man muss da sich ja mehrere Tage akklimatisieren auch für so eine Tour.
Ich glaube, das Erste ist einmal, du brauchst eine gewisse Grundkondition. Du musst in der Heimat Höhenmeter haben, machen. Unter 20.000, 30.000 Höhenmeter geht da gar nichts. Und das Zweite ist natürlich die Akklimatisierung. Climb high, sleep low und dann natürlich die Nächte in den Zelten. Es ist in Südamerika extrem kalt, am Tag wunderbares Wetter bei 20, 25 Grad, aber in der Nacht geht es auf minus 15, teilweise auch minus 20 Grad herunter. Und das sind schon körperliche Strapazen, wo man sich manchmal fragt, warum tut man sich das überhaupt an?
Das sind ja auch nicht die Camps, die wir aus den Alpen kennen, da sind ja nur einfache Zelte sicher, wo sie dann zwischen übernachten.
Ja, ja klar, die Zeltnächte sind das Herausforderndste, weil die Nächte sind extrem lang, also die Sonne geht ja um 7 Uhr unter und der Sonnenaufgang ist dann meistens auch wieder erst um 6:30, 7 Uhr. Also es ist eine sehr, sehr lange Zeit und in der Höhe schläft man dann auch nicht so gut. Also die Akklimatisierung, die kann man auch nicht zu Hause machen, idealerweise, die muss man vor Ort machen, daher haben diese Reisen auch eine gewisse Mindestdauer.
Was war Ihr tollstes Erlebnis in Südamerika, an was Sie sich noch gerne erinnern?
Ja, das tollste Erlebnis war sicherlich der Chimborazo, wo ich zweimal eigentlich probieren musste. Erst beim zweiten Mal ist es mir dann wirklich gelungen. Beim ersten Mal haben wir um 2 Uhr in der Früh umdrehen müssen, weil meine Frau, die immer mit dabei ist, höhenkrank geworden ist. Und ich habe dann meine Frau ins Tal hinuntergebracht. Und am nächsten Tag habe ich es aber gleich noch einmal probiert. Bin um 10 Uhr am Abend, also 10 Uhr in der Nacht, beginnt der Aufstieg, damit du dann pünktlich um 6 Uhr bei Sonnenaufgang oben bist. Dann musst du dich aber wieder sputen, damit du möglichst schnell wieder herunterkommst, denn sonst gibt es Stein- und Eisschlaggefahren und das sollte man ja tunlichst vermeiden.
Und Kraft tanken Sie durch den Marathon zum einen, aber auch eben durch das leichte Bergwandern in den Schweizer Alpen?
Naja, ich sage mal so, du musst ein gewisses Grundtraining und eine gewisse körperliche Ertüchtigung mache ich sowieso das ganze Jahr, mache jeden Tag in der Früh meine Morgengymnastik. Dann natürlich ist das Laufen auch eine gewisse Grundkondition, aber für das Bergsteigen selbst, glaube ich, muss man dann schon noch separat etwas tun und auch etwas separat etwas investieren und man wird ja alle Jahre nicht jünger. Das kommt ja dann noch dazu. Das heißt, die Vorbereitungszeit wird alle Jahre eine intensivere. Aber in Summe ist es bis jetzt sich immer noch ausgegangen.
in der Bankenbranche sicher einer der fittesten Bankenchefs, kann man sagen.
Das weiß ich nicht. Allerdings, glaube ich, gehört zu einer gesunden Bank auch ein gesunder Vorstand. Und das versuche ich umzusetzen.
Franz Gassesberger, er darf sich inzwischen Kommerzialrat nennen und er wurde sogar vom Bundespräsidenten zum Honorarkonsul der Bundesrepublik in Oberösterreich genannt. Wir werden ganz sicher noch einmal von seinen Bergtouren hören. Vielleicht hält er es ja auch wie Carl Julius Weber, der einmal sagte, Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung. Das ist die beste Reise Ihres Radios. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie heute aus Südamerika. Nach Argentinien und Bolivien sind wir im ABC der Länder einen Buchstaben weiter und erreichen C wie Chile. Es ist dieses lange, dünne Land in Südamerika am Pazifischen Ozean. Mehr als 4000 Kilometer erstreckt sich Chile und zwar von Nord nach Süd fast senkrecht. In der Breite meist weniger als 200 Kilometer. Chile hat eine sehr wechselvolle Geschichte und die jüngste, an die sich auch meine Generation zumindest noch erinnern kann, ist sehr, sehr traurig. Die Diktatur unter Pinochet, zum Glück Vergangenheit. Inzwischen ist Chile eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas. Und weil wir bei Geschichte sind, wir erreichen eine Stadt, in der sich Ex-DDR-Staatschef Erich Honecker mit seiner Frau Margot nach der Wende ja, und ihren ganzen Irrfahrten zurückgezogen hatten. Beide fanden hier schließlich ihre letzte Ruhe in Santiago de Chile. Die Hauptstadt des Landes, sie liegt eingeschlossen von den Bergen im Zentrum von Chile. Hier sind wir jetzt mit Camille verabredet. Sie ist franco-kanadischer Herkunft, hat sich in die Stadt verliebt und arbeitet inzwischen als Tourguide und erzählt uns gleich eine Liebesgeschichte mit großen Folgen.
Welcome to Plaza Llamas. We're gonna start talking a bit about history now, because this is the heart of what used to be the colonial.
Willkommen auf dem Plaza de Armas. Wir fangen hier an, etwas über die Geschichte zu sprechen, denn hier ist das Herz von dem, was früher einmal der koloniale Brennpunkt von Chile war, als Spanien alles, fast alles von Lateinamerika erobert hatte. Bevor die Spanier vor etwas mehr als 500 Jahren hier ankamen, war hier das Handelszentrum zwischen den Mapuche im Süden und den Inka im Norden.
Inca Trail stopped in at the height of Santiago in the Andes. Why? Because of the Mapuche, they never let them in.
Der Inca Trail endete auf Höhe von Santiago in den Anden. Warum? Wegen den Mapuche. Sie haben sie nie reingelassen. Sie kämpften sehr heftig und deshalb konnten die Inka den südlichen Teil nie einnehmen. Und das änderte sich dann wegen eines Mannes. Eines Mannes namens Pedro de Valdivia. Der Mann auf seinem Pferd dort drüben. Ein sehr ambitionierter Spanier mit zwei großen Träumen in seinem Leben. Erstens wollte er sehr unzweifelhaft seine Frau loswerden. Er mochte sie überhaupt nicht und auch nicht die Ehe. Also zog er los und wollte ihr entfliehen. Und sein zweiter Traum war, Gouverneur von etwas zu sein. Und da passierte es. Die neue Welt kam auf und sie entdeckten etwas. Und so dachten sie sich, das ist meine Chance. Er sprang auf sein Boot, ließ seine Frau in Spanien und erreichte Peru. Er ein neues Mädchen mit dem Namen Ines Juarez.
Hop on a boat, left a wife in Spain and arrived in Peru where he found a new girl called Ines de Suarez that he liked much better. Never married her, stayed his mistress.
Er mochte sie lieber, heiratete sie aber nie und sie blieb die ganze Zeit seine Geliebte. Und zusammen mit ihr realisierte er, dass Peru schon einen Gouverneur hatte. Ziemlich jung, ziemlich gesund und nicht dem Tode nahe. Und so dachte er sich, okay, wenn ich meinen zweiten Traum erfüllen möchte, muss ich mein eigenes Land finden.
So he was kind of seeing himself as a Pizarro, Cortázar, would go and basically discover Eldorado.
Er sah sich deshalb als Pizarro, der sein Eldorado entdeckte. So ging er mit 150 Freunden, alle genauso verrückt wie er, auf einer nicht autorisierten Mission der spanischen Krone. Sie hatten kein Boot, also mussten sie den Landweg nehmen, mit Pferden und zu Fuß, quer durch die Wüste von Atacama, welche die trockenste der Erde ist. Über Wochen und Wochen und Wochen, bis sie 1541 im fruchtbaren Tal von Maipú, also dem Tal hier, ankamen. Hier sahen sie die Mapuche und die Inka, wie sie friedlich handelten. Sie dachten sich, das ist es. Und was machen sie, was die Spanier so die ganze Zeit taten? Sie töteten alle und bauten auf die Ruinen. Doch dann bekamen sie ein kleines Problem. Die Mapuche. Die Mapuche-Brüder im Süden erfuhren, was mit ihren Brüdern in Santiago passiert war. Und Das fanden sie überhaupt nicht toll. Und sie kamen schnell, traten den spanischen Soldaten in den Hintern. Und so bestanden die ersten Wochen daraus, dass sich die Spanier auf dem St. Lucia-Hügel dort drüben versteckten. Der Hügel ist hier ganz in der Nähe und bestand damals nur aus Felsen und keiner Festung.
At that time was just a pile of rocks, like no fort, nothing. Hiding over there, a siege by all of the Mapuche yelling, we're gonna kill you in Mapudungun.
Sie mussten sich also gegen Mapuche verleihen, die unten standen, und in ihrer Sprache riefen, wir werden euch umbringen. Definitiv kein super Eroberungszug und nicht das, was Pizarro mit seinem neuen Land machen wollte. Doch dann erfuhr Spanien über ein neues Stückchen Territorium, das sie zu ihrem Land zählen könnten. Also begannen sie mit mehr Menschen hier anzukommen und dann begann der richtige Eroberungszug und die Kolonialzeit. Die Mapuche wurden auf ihr ursprüngliches Land im Süden zurückgetrieben. Auf diesem Platz wurden dann alle wichtigen Institutionen aufgebaut und die Spanier machten immer das Gleiche. Das ist der Grund, warum jede wichtige Stadt in Lateinamerika einen Plaza de Armas oder einen Plaza Mayor hat. Er sieht immer gleich aus. Ein großer, flacher Platz, auf dem die Armee trainieren konnte. Vier Seiten. Jede davon repräsentiert die Säulen des Empires. Zum Beispiel, auf dieser Seite waren alle reichen Familien der Adel. Und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Macht, die Macht des Geldes. Dort war der zentrale Markt und bis heute gibt es dort Marktstände in den Galerien, wo man Schuhe und andere Dinge kaufen kann.
Ein erster Rundgang durch Santiago de Chile mit einer langen Geschichte von Blut und Liebe. Wie sagt ein Sprichwort aus diesem Land? Chile, das Land am anderen Ende der Welt, wo der Teufel seinen Poncho verlor. Wir sagen es laut. Wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Südamerika, weiter jetzt in Santiago de Chile. Die Stadt, sie ist das unbestrittene politische Zentrum Chiles, wenn auch das chilenische Parlament, also der Congreso Nacional, in Valparaíso liegt. Santiago, vor der Kulisse der schneebedeckten Andengipfel mit der Plaza de Armas, diesem prachtvollen Zentrum der kolonialen Altstadt. Hier befinden sich zwei Wahrzeichen der Stadt, der Palacio de la Real Audiencia, in dem heute das Nationale Historische Museum untergebracht ist, und die Catedral Metropolitana aus dem 18. Jahrhundert. Wobei man sagen muss, trotz der langen Geschichte befinden sich nur wenige historische Bauwerke aus der spanischen Kolonialzeit noch in Santiago. Hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es hier regelmäßig Erdbeben und außerdem wurden viele Gebäude erst später, also im neoklassizistischen Stil errichtet, weil Santiago zur Zeit, als die Spanier kamen, eben nicht so bedeutend war. Die Besucher heute stört das nicht, nein, sie trifft man vor allem auf den großen Plätzen. Sie strömen außerdem zum früheren Wohnhaus des Dichters Pablo Neruda, heute übrigens auch ein Museum. Camille führt uns weiter durch ihr Santiago und das auch kulinarisch. Wir sprechen gleich noch über das Kulturgetränk Pisco Sour.
On this side you have the spiritual side, obviously, because one of the main reasons Spain wanted to be here was to...
Jetzt auf dieser Seite ist die spirituelle Seite. Denn einer der Hauptgründe, warum die Spanier hier sein wollten, war die Kolonialisierung inklusive der Katholisierung und Taufe aller Ureinwohner. Dementsprechend steht dort drüben eine riesige Kathedrale. Sie steht dort in Ehre unserer lieben Frau vom Berge Carmel. Es ist eine wunderschöne Kathedrale und steht für Besucher immer offen. Und es ist auch super frisch im Inneren, da sie wenig Fenster hat. Und das liegt daran, dass die Fenster bei Erdbeben dazu neigen zu explodieren. Und so steht die Kathedrale immer noch und hat einige Erdbeben überstanden.
And then on this side we have the institution, obviously symbols of power legally, so we had the tribunals.
Und auf der letzten Seite liegt die Institution, die Symbole der Macht, die Gerichte, das Gefängnis war dort und das Rathaus steht immer noch aus der Kolonialzeit. Es ist aufgrund von Erdbeben das einzige Gebäude aus dieser Zeit. Alle anderen sind nicht aus der spanischen Epoche.
All of the others you're looking at are not from the Spanish era. At some point, Chile became independent, so the heart of the colonial time wasn't very well seen anymore.
Was passierte hier dann? War, dass Chile zu einem Zeitpunkt unabhängig wurde, das Herz der Kolonialzeit war dementsprechend nicht sehr hoch angesehen. Sie fingen an, alles zu dezentralisieren und dieser Plaza verfiel. Menschen mieden den Platz, sie hatten keinen Grund mehr hier auf den Markt zu gehen, der Markt lag fünf Blöcke entfernt. Der Präsidialpalast ist in der anderen Richtung und bis in die 90er Jahre war es ein guter Ort für Prostitution, Drogenhandel und Alkoholismus. In den 90ern wurde die Grenze dann geöffnet, Peruaner kamen und ihnen fiel auf, dass der Platz leer war. So wurde es ihr Platz. Heutzutage ist es am Tage auch super schön. Ihr werdet hier Familien Schachspielen sehen, es gibt ältere Herrschaften, die auch Schach spielen dort drüben. Und es gibt überall Straßenkünstler, man kann Predigen hören, man kann sich einfach nur hinsetzen, Eis essen, die Kathedrale besuchen oder in das Wasserbecken springen, was eigentlich der Brunnen dort drüben ist. Kinder schwimmen dort immer in Unterwäsche, wenn es heiß ist.
Or you can go in the swimming pool, which is the fountain over there. The kids always in underwear swimming over there by hot time.
Okay. Sour, yeah, it's very simple. Now, you know there's a fight in between Peru and Chile with the pisco. And I want to know who invented it. Both of them are saying we have a seed that's called pisco.
Pisco sour, ja, der ist wirklich einfach. Wisst ihr, dass es einen Kampf zwischen Chile und Peru über den Pisco gibt? Es geht darum, wer ihn erfunden hat. Beide sagen, sie haben den originalen Pisco. Am wahrscheinlichsten war es Peru, denn der Pisco wurde aus dem Hafen von Pisco verschifft und dort gestempelt. Das Wort kommt wahrscheinlich von dort. Aber es gibt dann auch verschiedene Arten, wie man ihn trinkt. Er ist ein Destillat aus Trauben, also der Unterschied zwischen Pisco Sour, den Chilen und Peru. Die Peruaner trinken ihn mit etwas Eiweiß dazu und dadurch hat er etwas mehr Schaum und dann geben sie noch ein bisschen Zimt drauf. Und egal, beide werden euch ordentlich umhauen. Also seid vorsichtig damit.
Put some cinnamon on top. Both of them are gonna smash you in the face. So be careful with it. Anything else? Coffee? Instant coffee or real one? They don't really know real coffee in hostels in general and when they do.
Noch was? Kaffee? Instant-Kaffee oder den echten? Also echten Kaffee kennen sie hier wirklich nicht und auch im Allgemeinen. Und falls sie doch Filterkaffee machen sollten, ist es Wasser. Kaffee ist nicht wirklich groß hier und zumindest kein großes Ding. Sie mögen aufgrund der Briten lieber Tee. Aber dann, wie ihr auch beim Umherstreifen im Geschäftsviertel sehen könnt, gibt es eine Menge Cafés. Das ist etwas, was ungefähr vor 100 Jahren startete. Sie begannen Cafés zu öffnen, weil sie überall beliebt wurden. Und dann begannen sie, Geld zu verlieren, weil die Chilenen wirklich keinen Kaffee mochten. Also dachten sie sich, dass sie für die Leute aus diesem Viertel etwas Neues ausdenken mussten. Sie entschieden sich für Frauen, weil wir anscheinend das perfekte Objekt für Leute sind, diese anzuziehen. Sie starteten mit etwas, das es wirklich nur hier im Stadtzentrum von Santiago gibt. Es nennt sich Café con Piernas, Kaffee mit Wein. Es ist sowas wie ein Stripclub, aber halt nur für Kaffee. Hier hinter uns haben wir ein gutes Beispiel. Die Uniform ist sehr einfach gehalten. High Heels, Beine und Minirock. Und es funktioniert. Die Chilenen fanden Kaffee plötzlich ziemlich attraktiv.
Legs, miniskirt. It worked. Chilean got into coffee alone. He started to really like it.
You're the cream in my coffee.
You're the cream in my coffee. Die entspannte Tasse Kaffee in Santiago de Chile. Auch Mark Twain, der war viel auf Reisen und der wusste, Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise durch Südamerika, Argentinien, Bolivien und Chile. Überall in diesen großen Ländern konnten wir nur kurz bleiben. Für Chile haben wir uns etwas mehr Zeit in Santiago genommen. Von Santiago aus ist das Meer, also der Pazifische Ozean, ebenso schnell erreichbar wie auch die Skigebiete. In einem Radius von etwa 100 Kilometern von der Stadt entfernt, da liegen die Badeorte Viña del Mar und eben das schon angesprochene Valparaíso und eben auch zahlreiche Skigebiete der Alpen. Im Tal des Rio Maipo befinden sich mehrere Weingüter, die zum Teil schon aus dem 19. Jahrhundert stammen, also wirklich Tradition haben. Und Sie wissen ja, Wein aus Chile ist in aller Welt bekannt. Also sind wir am Ende bei dem, was wir auf Reisen so gern pflegen, nämlich den Genuss, den kulinarischen. Unser Tourguide Camille gibt uns ein paar Tipps zur Kulinarik. Wo kann man in Santiago am besten essen? Sie erfahren es.
Die Chilenen essen nicht zu Abend. Sie wiederholen einfach nur ihr Frühstück. Es ist also ziemlich schwer, Abendbrot zu finden. Und normalerweise zahlt man, wenn man etwas findet, etwas mehr. Und für einen Touristen gibt es zwei Optionen. Es ist hier der Stadtteil Bella Vista, dort hinten am Fuße des Berges. Und ich empfehle euch die Bars und die Discos, aber ich finde die Restaurants dort nicht so super. Ich finde sie zu touristisch, zu teuer. Oder La Stadia, wo ihr noch viel schönere Restaurants findet. Das Essen hier ist besser und die Portion größer. Der Preis ist vielleicht etwas höher, aber es ist es wert. Es gibt hier eine Menge Essen. In El Biografo gibt es ziemlich alles. Ich weiß zwar nicht warum, es war mal italienisch. Ihr findet Barfood, Pasta, Sushi. Sushi ist wahrscheinlich am einfachsten in Santiago zu finden. Die lieben es. Sie haben vor ungefähr 10 Jahren es für sich entdeckt. Normalerweise mit viel Reis und essen auch noch eine Ladung Frischkäse dazu. Die Chilenen haben keinen Skrupel, das zu essen. Ich mag Frischkäse und ich schaffe es nicht. Also macht euch auf etwas gefasst. Wenn ihr chilenisches Sushi essen geht, Peruaner machen es ähnlich. Wenn ihr hier der Straße folgt, findet ihr meiner Meinung nach das beste Ceviche der Stadt. Das Restaurant heißt Mulato. Sie servieren es als Appetizer, aber die chilenische Portion. Wenn ihr zu zweit seid, dann ist es ein Appetizer. Wenn ihr alleine seid, dann ist es eine volle Portion. Kein Problem. Absolut super. Und daneben liegt dann noch die Weinbar namens Bucarariz. Mundnase. Dort könnt ihr zum Beispiel den Carmener aus Chile probieren oder ein Cabaret Sauvignon. Falls ihr noch weiter dann im Partymodus seid und gehen wollt, dann gibt's nebenan die Pisco Bar, wo ihr dann alle verschiedenen Versionen des peruanischen, des chilenischen Piscos probieren könnt. Und dann müsst ihr natürlich für Chile sein. Also, ihr seid ja hier. Sie nehmen Pisco so ernst, dass sie sich selbst die unabhängige Republik Pisco nennen. Dort gibt's keine Grenzen mehr. Also auch eine gute Empfehlung. Und dann gibt es noch Eiscreme. Und Emporio La Rosa ist hier sehr bekannt. Was ich besonders in Chile an Eiscreme mag, ist, wie die Chilenen das Eis essen. Ich glaube nämlich, sie haben alles verstanden. Das Eis in der Waffel ist nämlich immer zu wenig, also verfrachten sie es in einen Becher. Aber dann ist es einfach nicht cool genug, denn es fehlt die Waffel und so stecken sie einfach eine oben drauf. Und das Ganze wird dann mit einem Löffel gegessen. Die perfekte Welt aus allem.
And then we have ice cream. These are among the 25 best ice cream shops in the world, so they say.
Und das Café hier gehört zu den besten 25 Eisläden der Welt, so sagen sie zumindest. Und es wurde ziemlich bekannt durch einen Rosensorbet. Und im Allgemeinen sind sie immer sehr kreativ mit den Geschmäckern. Ein Versuch ist es definitiv wert und wenn ihr Eis mögt, werdet ihr es entweder genießen oder lieben.
Sorbet sehr. Rosensorbet jedenfalls eine Versuchung wert. Und nicht nur das Sorbet ein Grund, hierher ans andere Ende der Welt zu reisen. Man muss sich eigentlich mehrere Monate Zeit nehmen, um all das zu erkunden, was wir heute so im Schnelldurchlauf erlebt haben. Bei uns können Sie den Urlaub wie immer verlängern und zwar kostenfrei. Wenn Sie noch einmal durch die Natur in Patagonien wandern möchten, wenn Sie La Paz und Santiago erleben wollen, sehr gern. Diese Südamerika-Reise gibt es als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier können Sie mit uns auch auf den Aconcagua in Argentinien steigen, den Dominik Mohr für uns ebenfalls erklommen, genauso auch wie den Elbrus in Russland, den höchsten Berg Europas im Kaukasus. Sie treffen Dominik Mohr auch bei einer leichten Wanderung auf der schönen Traufkante mitten in Schwaben. www.radioreise.de, hier auch all die Fotos und Texte in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in Südamerika so hören können. Goodbye, au revoir, tschüss, güli gül, bis für Dania, marhaba und shalom und natürlich adios.
Mein Name ist Dominik, heute zu Gast bei Alexander Tauscher und der Radioreise. Ich bin Reiseblogger bei Follow the Shadow und Reisepassion und erkunde liebend gerne Nahes und Fernes. Es war mir eine Freude, euch heute auf der Reise durch Argentinien, Bolivien und Chile zu begleiten. Von der Natur im fernen Süden, dem lebhaften La Paz bis hin in die Metropole Santiago. Vielleicht hört man sich ja auch bald wieder.
Bueno, mi nombre es Valeria. También estuvo Jorge conmigo. Formamos parte del equipo de la Administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares. Y estoy acá con la Radio Rise. Con Alexander Tauscher.
Hi, my name is Omar and you're listening to Radio Raiza with Alexander Tauber.
Me llamo Jordi, soy guía de rafting para escuchar Radio Raiza.
Hi there, my name is Cami. I live in Chile in Santiago, which is a lovely city. Thank you very much for listening. This is Radio Raiza with Alexander Tauscher. Thank you so much. Danke.
Abschließend grüßt Franz Gasselsberger, ein typischer Österreicher, noch dazu ein Oberösterreicher,
die Hörer der Radio-Radio-Reise.
Dankeschön. Übrigens, Sir Richard Francis Burton, er stellte einmal fest, ich glaube, der glücklichste Moment im Leben eines Menschen ist eine Abreise in unbekannte Länder. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.